Hallo liebe Leute, ihr hört das Freifunkradio. Die Folge vom Februar 2021, pandemiebedingt, immer noch über Mumble. Und wir haben heute den Matthias Jud, der ein Projekt hat, das sich Call nennt. Und wir haben ihn auch schon mal interviewt und würden gerne mal wissen, wie es da aussieht gerade. Hallo Matthias.
Ja, hallo zusammen, freue mich hier zu sein.
Ja, hallo Matthias. Genau, wir hatten schon, glaube ich, ein oder zwei Sendungen zu deinem Projekt Call.net mit dir aufgenommen und ich erinnere mich noch an mindestens eine Sendung, wo du auch die damalige Hardware mitgebracht hattest, die auf so einem Brett irgendwie installiert gewesen ist. Aber
Ja, genau.
vielleicht kannst du einfach zur Einführung nochmal sagen, was Call.net ist und worauf es da ankommt bei dem Projekt.
Ja, also wir haben CallNet, Christoph und Marta und ich, wir machen Kunstprojekte zusammen und gucken vor allem eigentlich in die Machtdispositive unserer Kommunikationsgesellschaft. Also das halt fragt, wie können wir uns ausdrücken und wie, über welche Sachen können wir die Welt tatsächlich erfahren und erleben. Und natürlich in der digitalen Kommunikationsgesellschaft sind das auch digitale Tools. Wir hatten schon sehr früh eigentlich begonnen, auch so ein Mesh-Netzwerke zu machen und die auch zu integrieren zum Beispiel oder uns zu vernetzen damit, wenn wir irgendwo eine Ausstellung hatten. Und wir fanden das ganz toll. Also so wirklich diese Idee, verbunden zu sein an diesem Ort mit den Leuten um dich rum. Ich erinnere mich noch an den ersten Router. Das war diese blaue WRT-Router und es war wahnsinnig anstrengend, das zu installieren. Also so, also ich bin da sicher mehrere Tage daran gesessen, bis das irgendwie geklappt hat und so. Und ich war dann verbunden und das war ganz toll. Aber dann irgendwie so, also wenn es gerade kein Internet gab, ja, wusste ich auch nicht so richtig, wie weiter. Mit CallNet war dann halt immer das Ding, dass wir fanden, hey, es muss doch irgendwie was geben, dass du auch direkt so quasi mit allen rund um dich herum kommunizieren kannst, ja. Und wir haben da immer gesucht, das hat bestimmt mal jemand geschrieben oder so und haben einfach nichts gefunden. Und 2011 fanden wir dann, okay, dann machen wir das halt selbst, obwohl wir jetzt wirklich nicht die SpezialistInnen für das sind. Und haben dann begonnen, das zu schreiben. Das war gerade auch, als die Arabellion, also das Arab Uprising, begann, in Tunesien, danach Ägypten und so weiter. Und wir haben das Projekt deshalb auch Call genannt, was Arabisch ist für Redewendung und Spruch. Das auch diesem Uprising gewidmet, aber halt auch eigentlich als Kritik auch am Narrativ, das man damals verbreitet hatte. Weil in den Narrativen war dieses Uprising halt auch eigentlich eine soziale Medienrevolution. Aber das stimmt nicht. Die hat nicht in den sozialen Medien stattgefunden. Die hat tatsächlich real in den Straßen stattgefunden durch Leute, die rausgegangen sind. Und in der Hochzeit, in all diesen Uprisings, sowohl in Tunesien als auch in Ägypten, war das Internet komplett abgeschaltet. Das heißt, dieses Narrativ hat so einen Haken daran, ja.
Ja, das für alle, die den Begriff dann vielleicht nicht kennen, du meinst dann den arabischen Frühling, so wie es in Deutschland gerne genannt wird, oder?
Ja, genau. Also diese Revolutionen, Aufstände, die stattgefunden hatten zwischen 2011 bis heute, kann man eigentlich sagen. Also ich denke, das ist nicht abgeschlossen. Sudan hatte ja 2018 begonnen. Syrien ist ja schrecklicher denn je. Und da hatten wir das begonnen zu entwickeln, hatten dann sehr schnell auch einen ersten Prototypen, eine erste Alpha draußen. Und die Idee war klar, dass du so quasi von jedem Gerät aus mit jedem anderen Gerät kommunizieren kannst. Das hat uns dann auch so quasi dazu geführt, dass wir dann halt irgendwie geguckt haben, welche Teile können wir überhaupt dafür verwenden. Wir haben dann zum Beispiel OLSR als Routing-Protokoll verwendet, weil das einfach auf all diese Betriebssysteme, die wir unterstützen wollten, schon portiert war, obwohl das sicher jetzt nicht die beste Lösung oder sowas gewesen war, und hatten dann damit so quasi einen Client gebaut mit einem Webinterface, der automatisch so quasi einfach so durch Standards, die er selbst setzt mit allen anderen, die in diesem Netzwerk sind, auch kommunizieren kann, indem er Messages floodet und man somit auch sieht, wer alles da ist. Das hat auch wirklich gut funktioniert. Wir hatten auch sofort irgendwie Zuschriften von Aktivistinnen, Aktivisten, eigentlich aus der ganzen Welt, aber hauptsächlich auch aus dem arabischen Raum, die das dann auch begonnen haben einzusetzen. Und ja, wir haben das geschrieben.
War ja auch relativ einfach einzusetzen, weil ihr hattet quasi für jedes erdenkliche Betriebssystem damals so einen GUI-Installer gebaut, mit dem man das installieren konnte. Das gab es für Windows, für macOS, für Android-Telefone. Ich weiß nicht, ob es für iOS sowas gab. Wahrscheinlich eher nicht.
Für iOS hatten wir das tatsächlich. Du musstest halt jailbreaked sein. Ja.
Genau.
Und unser
Das Besondere an dem Netzwerk war ja, dass ihr nicht auf so eine Client-Server- oder Master-Infrastruktur gesetzt habt, sondern dass jeder Client, der da mitgemacht hat, quasi ein Teil eines Ad-Hoc-Netzwerkes gewesen ist.
Genau, also wir hatten eigentlich versucht, auf dem Best Practice von damals Freifunk aufzusetzen. Das heißt, wir hatten eben dieses OLSR-Routing-Protokoll, wir hatten den Wi-Fi-Ad-Hoc-Modus verwendet. Das war so die Netzwerkinfrastruktur, oder über die man verbunden war. Und dann hatten wir eigentlich über HTTP, also TCP und UDP und so weiter, darüber dann kommuniziert. So.
Und es gab so kleine Apps, wie man heute sagen würde, für Video und Text verschicken und File-Sharing und sowas. Das war ja alles möglich mit der Software, die ihr da bereitgestellt habt.
Genau, also so die Idee ist halt, dass es, weil einfach von dem, was wir halt erlebt haben, ja, du möchtest dich irgendwie vernetzen mit der Welt und dann musst du dir erst irgendwo vom Internet was runterladen und dann musst du dich irgendwie einlesen, wie du das jetzt machst. Und wenn du da jetzt nicht irgendwie schon viele Vorkenntnisse hast, ist das super kompliziert, war die Idee, dass das Zero Config ist. Also du musst eigentlich nichts können, du musst nichts wissen, du klickst auf diesen Installer und der macht alles für dich und danach funktioniert es, hoffentlich, ja. Und so war das auch gemacht und über dieses Interface, das direkt aufgeht, wenn du den startest, hast du dann halt auch all diese Services. Das war ein Textchat, das war ein Voice over IP, so quasi Voice-Chat, One-to-One, das war ein File-Sharing und eine User-Discovery. Das alles hattest du schon direkt da eingebaut.
Ja, und alle Teilnehmer des Netzes konnten das quasi miteinander nutzen und Internetzugang war gar nicht erforderlich, zumindest für die Text- und Chat-Geschichten.
Genau, Internetzugang konnte man sich auch noch konnte man einrichten. Es war dann eine Erweiterung, dass man auch noch, dass wir noch so einen Button in dieses GUI eingebaut hatte, dass wenn du dein Internet sharen wolltest, dann konntest du das tun und das wurde dann auch automatisch mit allen im Netzwerk geshared. Und es war tatsächlich ein total horizontales Netzwerk, das heißt, es waren alle gleichberechtigt. Es gab da keinerlei Möglichkeiten, auch jetzt zumindest vom GUI her oder so, da irgendjemanden auszuschließen oder das jetzt irgendwie Device wichtiger war als andere. Wir hatten dann noch so spezielle Häkchen eingesetzt im GUI, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel besonders viel Platz hat auf seinem Gerät, dass man dann und weiß, dass man eigentlich fast immer online ist und so, dass man dann auch alle Files, die da im Netzwerk angeboten werden, zum Beispiel sich runterlädt und man so auch dann so quasi wie so ein File-Storage auch aufbauen kann, der dann irgendwo steht und diese Files, die irgendjemand da mal so quasi publizieren wollte, auch vorhält für die anderen, wenn diese Person gerade nicht im Netz ist.
Und die Netze kamen dann zum Einsatz, zum Beispiel bei Demonstrationen wahrscheinlich oder bei Naturkatastrophen in Flüchtlingscamps, habe ich das, glaube ich, auch gesehen. Also ihr hattet da schon einige Einsatzfälle auch für dieses Netzwerk.
Ja, genau. Also so klar, Naturkatastrophen dann eigentlich hauptsächlich in Syrien war das auch ein großes Ding halt. Einfach jetzt, wie kommunizierst du miteinander, wenn das gesamte Internet halt in so quasi der Hand des Regimes ist und du trotzdem irgendwie kommunizieren möchtest. Da war das wichtig für für diese Leute, die sich da vernetzen wollten. Und im Moment ist gerade die Internally Displaced Peoples in Refugee Camps das große Ding, ja. Genau. Und dafür haben wir jetzt auch seit 2 Jahren oder vor 2 Jahren begonnen, das Ganze umzuschreiben und so quasi neu aufzuschreiben, weil so schön das war, gab es halt doch ein paar Probleme damit. Vor allem die größten Probleme waren eigentlich unsere Mobile Clients, weil so gut das am Anfang eigentlich noch funktioniert hatte, so hatten doch sowohl Apple als auch Google diesen Ad-Hoc-Modus ausgebaut oder nie so wirklich supportet und dann einfach irgendwie auch die Möglichkeiten, den zu nutzen, verhindert. Und das so quasi führte dazu, weil vor allem auch jetzt in diesen Einsatzszenarien, die ich jetzt gerade gesagt hatte, eigentlich die mobilen Client zum einen sowieso viel wichtiger geworden waren, weil wir alle viel stärker uns jetzt so quasi unsere Nutzung auf das Mobiltelefon verschoben haben, so zum Beispiel von anderen Devices wie dem Laptop oder dem Rechner oder so, wenn jemand noch sowas hat zu Hause. Dass so quasi diese mobilen Devices der Zugangspunkt Nummer 1 sind. Macht ja auch Sinn, weil man soll es ja auch irgendwo verwenden können, wenn man draußen ist oder so und gerade wenn man irgendwo sich befindet, wo es keinen Strom mehr gibt, sind diese mobilen Geräte halt schon auch sehr praktisch, weil die auch eine Batterie haben, die über längere Zeit irgendwie da gehen. Und dann war halt die Frage, wie können wir das erreichen, dass es auf den mobilen Geräten tatsächlich überall funktioniert? Und das war jetzt so vielleicht vom technischen Standpunkt aus war das es nicht wirklich zufriedenstellend zu lösen, weil wenn man so quasi sich überlegt, wie man das beste Netzwerk aufbauen kann, das man irgendwie machen kann, dann kommt man nie auf die kommt man nicht auf diese Lösung, dass man da jetzt so quasi auf ein mobiles Gerät geht, weil das halt schon sehr sehr viele Voraussetzungen so quasi als gegeben annimmt, ja, und eigentlich die Peer-to-Peer-Kommunikation nicht wirklich unterstützt. Und war somit das Ding, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das einfach abstrahieren. Wir müssen alles so quasi in den User Space verlegen, weil du ja auch keinen Zugriff hast auf diese ganzen Administrationsrechte und auf den mobilen Geräten. Und wir bauen das alles im User Space nach. Wir wollten auch ein eigenes Routing-Protokoll, weil wir halt schon gesehen haben, wir möchten auch andere Dinge machen und mehr Dinge machen, als es gerade die mobilen Ad-Hoc-Protokolle können. Wir wollen auch delay-tolerant sein. Das heißt, wir wollen auch die Möglichkeit haben eines Store- and Forward-Netzes, ja, wo so quasi einfach die Leute gar nicht unbedingt jetzt gerade im Netz sein müssen, um von Nachrichten erreicht werden zu können. Und dafür gibt es bisher noch keine Mixed-Protokolle, sonst entweder sie decken den einen oder den anderen Bereich ab und das versuchen wir gerade zu schreiben, indem wir da ein eigenes Protokoll entwickeln. Wir schreiben das Ganze neu in Rust und haben jetzt unser Protokoll Redman genannt, also quasi als Batman in Rust mit einer Entwicklung. Es wurde jetzt allerdings wurde jetzt dieses Akronym wurde jetzt umbenannt als Routing and Transmission Daemon. Das wäre jetzt Redman. Das im Hintergrund und dann halt einfach die Möglichkeiten, so quasi über ganz viele Netzwerkmodule auch mit allen möglichen so quasi Möglichkeiten, sich zu vernetzen mit anderen mobilen Geräten, aber auch mit Laptop-Geräten, das da einzubauen. Und da haben wir jetzt eigentlich schon 2 Jahre daran gearbeitet. Wir dachten, dass wir viel, viel schneller sind. Das hat da jetzt sehr lange gedauert, leider. Wir hatten auch etwas Funding-Probleme zwischendurch, weil unser Funder, der Open Technology Fund, leider von Donald Trump im Sommer abgesägt wurde. Das heißt, indirekt, der hat einfach eine neue Person gestellt, die über all diese US Governance Foundations guckt und die hat dann als erste Amtshandlung alle CEOs geschmissen von diesen von diesen Foundations. Und als nächste Amtshandlung hat dann so quasi OTF gesagt, das lassen wir uns nicht bieten, und hat dagegen geklagt, und dann wurden sie defunded, was bedeutet hat, dass so quasi sie kein Geld mehr hatten, um irgendwelche Projekte zu bezahlen.
Wahrscheinlich auch um laufende Projekte zu bezahlen, oder?
Das war ja, genau. Also es gab dann tatsächlich eine Stop-of-Work-Order. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Das war auch sehr, kam auch sehr zur Unzeit. Also sowas kommt ja immer zur Unzeit, aber und wir waren dann so ein bisschen gegroundet und haben jetzt aber tatsächlich auch ein neues Funding gefunden vom National Democratic Institute, ebenfalls in den USA, dass das so quasi den Vertrag übernimmt und dass das weiter fördert. Der Vertrag war für uns insofern wichtig, als es schon wichtig ist, dass halt auch Leute, die für solche Open Source Projekte viel arbeiten, auch tatsächlich irgendwie leben können davon und irgendwie was bezahlen können davon.
Ist ja auch, glaube ich, nicht so einfach, diesen ganzen Tech-Stack umzustellen. Wenn ich mich richtig entsinne, kommt ihr aus Richtung C, also alles, was ihr früher geschrieben habt, war in C, und jetzt das irgendwie komplett neu und dann auf Rust alles zu bauen, ist, glaube ich, sehr aufwendig.
Ah ja, du sprichst da was an, tatsächlich. Also alle Leute, die Lust haben, mal irgendwie Rust auszuprobieren oder vielleicht das sogar schon ein bisschen geschrieben haben, meldet euch gerne bei mir. Wir sind wirklich sehr froh auf Rust-Entwickler. Es gibt tatsächlich gar nicht so viele. Das ist immer in den Umfragen, geben alle an. Ich möchte das auch mal versuchen, aber die es dann tatsächlich gemacht haben, das sind dann doch nur wenige. Und es ist tatsächlich, es fühlt sich anders an, mit Rust zu programmieren. Es ist tatsächlich eine sehr moderne Sprache, das ist auch toll. Also man hat schon alles wie zum Beispiel der automatische Download von Libraries hat man schon implementiert, ja. Das macht alles schon dieses Build-Tool für dich. Da musst du dich nicht drum kümmern. Aber auf der anderen Seite, und das ist eigentlich auch das Tolle, haben wir Rust auch gewählt, weil es sich auch für Embedded-Geräte sehr gut ereignet, weil es bringt dir zusätzliche Security, also dass du so quasi genau das, was du immer das Problem war bei oder so, dass du mal den Speicher irgendwie freigegeben hast und danach trotzdem darauf zugreifst und so weiter, diese Memory Leaks und alles, das kannst du nicht machen bei Rust. Das ist eigentlich ausgeschlossen von der Sprache her, und die machen das aber nicht, indem sie in Realtime checken, sondern sie machen das tatsächlich so, dass du das schon zur Kompilierzeit festlegst, dass das nicht möglich ist, und das nennt sich dann so quasi Zero Cost Security, ja, also du verlierst keine Geschwindigkeit, währenddem das Ganze läuft. Mhm. Aber das bedeutet ein anderes Programmierparadigma, und das ist eigentlich auch das, wo, glaube ich, alle am stärksten damit strugglen, auch ich selber. Das ist so quasi, dass ein Objekt immer nur von einer Instanz benutzt werden darf. Und somit diese Ownership, wie sich das nennt, immer weitergegeben werden muss. Und da kann man sich jetzt vorstellen, dass das wahnsinnig anstrengend ist und man tatsächlich auch die Struktur des Programmes schon eigentlich anders aufbauen muss, damit das funktioniert. So. Also das ist vielleicht so viel zu Rust. Und ansonsten ist es natürlich sowieso generell sehr komplex, wenn man ein neues Projekt, das auch schon so groß ist, beginnt, neu aufzubauen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir da wirklich die beste Struktur schon gefunden haben. Es scheint mir doch auch etwas komplex zu sein, wie es im Moment ist. Ich würde sagen, wir haben den Core davon. Wir haben einen Routing-Daemon, der kann routen. Der macht noch nicht so besonders viel, also der hat noch viele Features nicht, die mir wichtig wären, aber der routet mal so. Wir haben ein paar Netzwerkmodule, das heißt, dass wir so einfach in einem lokalen Netzwerk und auch ein bisschen Internet-Overlay schon können, zum Beispiel. Wir haben so experimentelle Peer-to-Peer-Features, aber da müssen wir jetzt wirklich auch noch viel Gas geben in den nächsten Monaten. Wir haben auch schon so ein erstes Webinterface, das eigentlich ganz okay ist, ja. So.
Also baut ihr jetzt da ein komplett neues Stück Software auf oder migriert ihr irgendwie das Vorhandene, was schon da ist?
Also es ist tatsächlich, dass wir das alles komplett aufbauen, also vom Scratch beginnen. Ich habe mich schon sehr an dem orientiert, was wir hatten. Das macht es auch wirklich viel einfacher. Allerdings wird es von der Kernstruktur her anders, weil viele Leute nicht das nicht so toll fanden, wie ich diese Software aufgebaut hatte. Ich komme auch nicht aus der Softwareentwicklung, von daher kenne ich so nicht so wahnsinnig viele Architekturen oder irgendwie sowas. Das haben wir jetzt alles komplett neu gemacht. Da wurde ich auch tatkräftig unterstützt, zum Beispiel von Katharina, die eigentlich hauptsächlich diese Strukturgeschichte gemacht hat. Es scheint mir im Moment etwas komplex zu sein. Also vielleicht schaffen wir das noch irgendwie, das einfacher auch zu machen. Generell, also wir haben auch tatsächlich das Web-GUI neu geschrieben, weil das hatte ich einfach mal so hingehackt und war dann irgendwann so ein File mit 5000 Zeilen Code, in dem außer mir sich einfach alle geweigert hatten, da irgendwie was zu machen und auch ich überhaupt nicht produktiv sein konnte. Das heißt, das haben wir jetzt tatsächlich auch mit Ember.js auf eine wirklich neue Basis gestellt, dass das alles modular und strukturiert ist. Und die Idee ist schon, dass wenn das Ganze fertig ist, dass es dann besser maintainable ist und auch Leute, hoffentlich die Struktur auch so einfach und so klar ist, dass da Leute ganz einfach in dieses Projekt reinkommen können und etwas auch damit anfangen können. So, weil das ist ja doch sehr wichtig, weil das eine ist, dass wir so einen Client bauen, der eigentlich dasselbe können soll, nur einfach jetzt halt die neue und für die heutigen Geräte, was der alte konnte. Und das andere ist aber auch, dass tatsächlich unsere Partnerorganisationen, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten, dann immer auch Sonderwünsche haben, die jetzt nicht unbedingt in einen Client für jedermann implementiert werden müssen. Ja, und man kennt das ja auch von tatsächlich ganz vielen Uprisings, da kommen dann immer irgendwelche Spezialsachen dazu, die dann irgendwie eigentlich nur dort stattfinden. Und die Idee ist halt, dass man dann sehr schnell auch einen eigenen Client bauen kann, indem man da so quasi zusätzliche Features implementiert, die dieses Protokoll verwenden.
Und welche Art Geräte unterstützt ihr dann? Wird das Ganze auch wieder auf OpenBRT lauffähig sein, neben mobilen Endgeräten, die ihr benutzt?
Das ist unser ganz starkes Ziel. Also im Moment sind wir noch jetzt eigentlich kurz vor Alpha und die Alpha, die machen wir für Linux und für Android. Und danach so quasi kommen dann die anderen Geräte dazu. Das heißt, das Ziel ist wieder, dass es für Android, für iOS, für Windows und für macOS auch laufen kann und für Linux natürlich. Und das ist auch dann so, man sich das auch installieren kann auf seinen OpenWRT. Da diese Embed-Geräte, da das ist dann immer so ein bisschen mehr Arbeit, weil Rust hat auch so, das ist ein bisschen das Unschöne daran, dass es auch halt, weil es all diese Checks macht und so weiter, dass die Binaries ziemlich aufgeblasen sind. Die kann man aber reduzieren. Das muss man aber dann händisch tun. Und das wäre so quasi dann wie noch ein letzter Schritt, damit das auch auf einem kleinen Gerät mit nur sehr wenigen Ressourcen so quasi lauffähig ist. Ja.
Dann würde ich nochmal zurückkommen auf den Routing-Daemon. Den hast du ja vorhin schon mal kurz genannt, den ihr jetzt Redman nennen möchtet. Und zuvor habt ihr euch einfach mit OLSR beholfen im Netzwerk und das Redman basiert dann auf Batman, weil es so ähnlich klingt, oder ist das was komplett eigenes? Wie geht ihr da vor?
Also tatsächlich fand ich, dass die Idee und auch wie das Routing gemacht wird in Redman immer sehr einleuchtend. Und ich habe mich da auch sehr eingelesen. Und wir sind eigentlich auch davon ausgegangen, also so quasi, dass wirklich das jetzt zumindest für was das mobile Ad-Hoc-Netzwerk betrifft, auch die Idee ist dahinter. Allerdings im Moment kann dieses Redman, was wir jetzt da geschrieben haben, kann noch nicht wirklich sehr viel. Also das genau diese Routing-Funktion, die kommt jetzt noch dazu in den nächsten Monaten, dass es da wirklich auch tatsächlich rumrouten kann und sehr fähig wird in diesen ganzen Distanzvektor-Geschichten und dass diese Distanzvektor-Geschichten halt dann auch nochmals erweitert werden, dass man so etwas wie ein Social Graph oder halt einfach ein so quasi ja Time Uptime Graph oder sowas hat von wichtigen Guard Nodes. Das ist dann wiederum ein Konzept, das kommt von diesen Tor-Servern, die können dezentral bestimmt werden. Das sind dann einfach Devices, von denen man annimmt, dass die in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sehr oft da sind, und die dann so quasi wichtigere Funktionen übernehmen, aber das etwas ist, was so quasi dann die einzelnen Clients wiederum selbst bestimmen können, so dass nicht irgendjemand das Netzwerk so quasi übernehmen kann und sich zum wichtigsten Guard Node macht, ja.
Klingt ja sehr interessant. Über welche Größen reden wir denn da? Also wie groß werden eure Netze, wie viele Endgeräte sind dann so dabei?
Ja, das ist immer, das ist immer die große Frage. Also im Moment glaube ich, so jetzt mal für die erste Version bin ich wirklich happy, wenn wir so etwas wie irgendwie 50 Geräte ganz gut hinkriegen. So. Aber da ist natürlich, wie wir alle wissen, nach oben überhaupt keine Grenze gesetzt. Wenn wir jetzt zum Beispiel über diese Internally Displaced People sprechen, diese Flüchtlingscamp, das sind natürlich ja viele tausend Familien, die da leben, ja, und das und die haben auch alle ein Gerät. Dieses Gerät ist aber nicht immer da. So, aber also natürlich soll das schon auch skalieren, aber jetzt sozusagen das erste Ding ist, dass es tatsächlich mal in kleinen Netzen wirklich funktioniert und man das auch machen kann. Und vielleicht, wenn ich da gleich was anfügen darf, wo wir jetzt auch sehr, sehr getestet haben. Ich weiß, da habe ich auch mal mit Elektra getestet. Auf dem Kongress war das, glaube ich, vor einem Jahr. Und wir mal geguckt haben, was gibt es denn überhaupt schon? Also wie kann man Bluetooth verwenden und so weiter? Und diese Apps, die haben alle nicht funktioniert. Also zumindest alle, die wir getestet hatten, hatten nicht funktioniert. Und das war schon ein ziemlicher Downer. Und das zeigt halt auch, dass es wirklich nicht so easy ist und nicht so trivial, das zu verwenden. Also wir im Moment setzen wir sehr stark auf Bluetooth Low Energy. Also falls jemand von den Hörerinnen und Hörern da irgendwie Erfahrungen hat, sich gerne melden. Dann gibt's einen neuen Wi-Fi-Modus, der nennt sich Wi-Fi Aware. Hier, das ist der offizielle Name des Wi-Fi-Konsortiums hier in Europa, nennt sich das Neighborhood Aware Networking, NAN abgekürzt. Und alle Karten, die Wi-Fi 6 können, die haben das eigentlich drin. Das klingt jetzt super, weil das ist irgendwie, eigentlich kann man damit wieder Mesh-Netzwerke machen. Und eigentlich ist das tatsächlich dieses Peer-to-Peer, was dieses Wi-Fi Direct, das es ja schon länger gibt, irgendwie nie hingekriegt hat, ja, weil das überhaupt vom Konzept her nicht so ausgelegt ist. Und das ist allerdings, ist das ein schönes Konzept, das ist auch schon länger implementiert. Ich glaube, seit 2017 ist das in Android OS drin. Seit 2014 gibt es diesen Modus. Und jetzt im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, hatten tatsächlich viele Gerätehersteller jetzt überhaupt erst begonnen, das zu implementieren. Leider auch nur im High-End-Bereich. Also zum Beispiel alle neuen Samsung-Geräte, die haben das jetzt drin und sind zertifiziert dafür und können das jetzt auch. Und das ist auch etwas, was wir unterstützen wollen. Es gibt tatsächlich auch Hoffnung, dass das vielleicht kommt. Zum Beispiel haben jetzt die Drohnenhersteller, gewisse große Drohnenhersteller, also die so Consumer-Drohnen herstellen, die haben jetzt begonnen, darauf zu setzen, um so quasi das Videosignal über Wi-Fi ans Handy schicken zu können von der Drohne. Und das hat, glaube ich, jetzt auch dazu geführt, also da gab es dann irgendwie von so einem Drohnenhersteller zum Beispiel auch mit Xiaomi eine Demo, wo sie das gezeigt haben, wie sie das machen und so. Das führt dann hoffentlich auch dazu, dass es tatsächlich etwas Druck gibt, diesen Modus zu implementieren, weil ich habe mir extra zum Beispiel jetzt für Linux so eine Wi-Fi 6-Karte gekauft, bei der auch stand, dass sie das kann, also die ist zertifiziert für dieses Wi-Fi Aware. Und tatsächlich weigert sich mein Betriebssystem bis heute oder der Treiber, mir zu sagen, dass diese Karte das kann und die sich irgendwie dazu bewegen ließe, das zu machen. Also das ist, da sind wir irgendwie auch wie noch sehr am Anfang, insofern das überhaupt jemals was werden sollte.
Also,
mit diesem
also seid ihr, um es kurz zu sagen, sehr weit vorn mit dabei, was die Nutzung neuer Wi-Fi-Standards angeht. Unsere Sendezeit ist leider schon rum für diese Sendung. Matthias, vielen Dank für die vielen Auskünfte, die du uns hier gegeben hast. Ihr habt es ja gehört, wenn ihr euch mit Rust auskennt, wenn ihr das gerne mal ausprobieren wollt, habt ihr die Chance, da ein lebendes Projekt weiterzuentwickeln. Falls ihr euch studiert, könnt ihr euch das vielleicht auch, falls wir bei Google Summer of Code als Organisation angenommen werden, auch im Rahmen eines Projekts beim Google Summer of Code zusammen mit Core.net machen. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar Projekte. Ansonsten hören wir uns dann im nächsten Monat wieder. Vielen Dank nochmal, Matthias.
Gerne, danke euch.